Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Die Herbstferien waren für viele Kinder und Jugendliche in Berlin und Brandenburg ganz anders als sonst. Oft mussten Urlaubspläne geändert oder Reisen ganz abgesagt werden. Und auch der Schulbeginn wird wieder von den steigenden Infektionszahlen bestimmt. Kein unbeschwerter Start. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat mit besorgten Eltern in Potsdam gesprochen.
Vor der Rosa-Luxemburg-Grundschule in Potsdam muss es wieder schnell gehen. Viele haben es eilig, erst die Kinder rechtzeitig abliefern, dann weiter zur Arbeit. Dabei haben einige Eltern wegen der steigenden Corona-Zahlen ein ziemlich mulmiges Gefühl, wenn sie sich vor der Schule von ihren Kindern verabschieden.
Weil man ja die Zahlen sieht und liest und alles mitverfolgt, man hat kein gutes Gefühl. Und jetzt auch mit den Schulsachen und Regensachen immer anziehen, alle 20 Minuten ausziehen, und das ist nicht schön.
Alle 20 Minuten soll gelüftet werden, dann müssen Jacken an und später wieder ausgezogen werden. Die Schule tut, was sie kann, findet diese Mutter.
Sie haben ja viele Maßnahmen getroffen. Jeder hat einen anderen Eingang, die dürfen nicht alle zusammenspielen und so. Die achten sehr auf Hygiene und auch darauf, dass die Kinder ihre Masken wirklich auch tragen. Die Schule ist ganz gut vorbereitet und auch darauf, dass die Kinder eventuell wieder Homeschooling machen müssen. Da haben sie auch schon einige Maßnahmen ergriffen.
Einen Lockdown wollen die Schulen allerdings unbedingt verhindern. Das versichert ein paar Kilometer weiter auch Irene Krogmann-Weber, die Direktorin des Potsdamer Einstein-Gymnasiums. Und dennoch, die Pläne für Homeschooling seien längst ausgearbeitet. Ihr Gymnasium setzt dabei nicht auf die vom Potsdamer Hasso-Plattner-Institut entwickelte Schulcloud, sondern auf eine andere Lernplattform, sagt die Direktorin.
Wir haben momentan Moodle und Videokonferenzen so, die jetzt erlaubt sind, weil diese Einarbeitung in die neue Software muss man erstmal auch stemmen in der Schule. Aber so wie wir das jetzt momentan handhaben, funktioniert das auch.
Klingt beruhigend. Dennoch hoffen die meisten Eltern natürlich, dass der Unterricht vor Ort an den Schulen so lange wie möglich stattfinden kann.
Schulen offen zu lassen ist, denke ich mal, das Beste, was man im Moment machen kann.
Wir müssen halt sehen, dass es möglichst lange weiter bestehen bleibt.
Und während die Sorgen der Eltern immer größer werden, scheinen viele Schüler mit Corona recht entspannt umzugehen.
Wenn wir die Räume wechseln im Gebäude, haben wir da auch Masken auf. Und im Klassenraum wird auch regelmäßig gelüftet. Also eigentlich fühle ich mich ganz sicher an der Schule.
Sagt ein Potsdamer Schüler. In Berlin und Brandenburg hat die Schule nach den Herbstferien wieder begonnen. Der Beitrag war von Carsten Steinmetz. Und wo Schüler im Umgang mit den Corona-Regeln schon einige Erfahrung haben, ist für Erstsemester-Studenten erstmal sowieso alles ganz neu und ungewohnt an der Uni. Und nun kommt auch noch Corona dazu. An der BTU Cottbus heißt das, es gibt zwar eine Einführungswoche für die Erstsemesterstudenten, allerdings fast ausschließlich online. Wie das geht, hat sich unser Reporter Daniel Masto zu Beginn des neuen Semesters angesehen.
In dem Hörsaal der BTU in Cottbus ist es ruhig. 80 künftige Studenten sitzen auf ihren Plätzen. Normalerweise ist der Platz für mehrere hundert Menschen. Ganz vorn ist Leonie Rothe aus Weißwasser. Sie möchte Bauingenieurwesen studieren. Durch Corona hat sie aber ein mulmiges Gefühl.
Also es wurde gesagt, dass es so halb online und halt hier an der Uni stattfinden wird, das Studium. Und ich habe auch ein bisschen Angst jetzt, weil es ja mein Studienbeginn ist, dass das dann online auch ein bisschen schwer werden könnte.
Vor allem hat sie davor Angst, keinen direkten Ansprechpartner für ihre Fragen zu haben.
Dass man dann halt wirklich auf sich allein gestellt ist und dass man auch versuchen muss, motiviert zu bleiben, auch wenn man das jetzt nur von zu Hause aus macht.
Ängste, die BTU-Vizepräsident Matthias Kroziol den neuen Studierenden nehmen möchte. Corona hat im Sommer die Uni voll und ganz erwischt, sagt er. Nach einem halben Jahr hat sich die Uni aber gut sortieren können. Der Online-Unterricht werde gut angenommen.
Es gibt genug Medien, wo durchaus der Kontakt gesucht werden kann. Wir haben sehr viel mit Videokonferenzsystemen gemacht. Da hat man zum Teil ein direktes Gegenüber und kann sofort Fragen stellen. Es gibt sicher einzelne Themen, die ein bisschen schwieriger zu handeln sind, also beispielsweise Laborpraktika. Deswegen haben wir gesagt, wir machen sie in Präsenz, das geht kaum anders. Sie können kein Reagenzglas simulieren.
Nicht für die Studenten gibt es durch den Online-Unterricht mehr Arbeit, sondern vielmehr für die Lehrkräfte.
Man kann viele Dinge ähnlich machen wie im Präsenzbetrieb, aber manche Dinge eben auch nicht. Und dann muss man sich völlig neu vorbereiten, und das ist mehr Arbeit.
Studieren unter Corona-Bedingungen, Daniel Masto war das aus Cottbus. Die Corona-Pandemie bestimmt auch nach wie vor die Agenda der Politik. Das hat sich erneut an der Sitzung des Gesundheitsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus gezeigt. Die Gesundheitsämter sind vielerorts schon an der Belastungsgrenze. Daher sei die Mithilfe von positiv Getesteten gefordert, sagte dabei Gesundheitssenatorin Kalajdzic. Unsere landespolitische Reporterin Nina Amin fasst zusammen.
Die Gesundheitsämter der Bezirke seien mit der Kontaktnachverfolgung der Corona-Infizierten überlastet. Um Kontakte ausfindig zu machen, verliere man wertvolle Zeit. Für Kalajdzic ist deshalb klar, Wer positiv getestet wurde, muss mithelfen, das Virus nicht weiterzugeben.
Wenn ich ein positives Ergebnis habe, ist doch ganz klar, dass man in die Selbstisolation sofort geht und nicht wartet, bis jemand vom sozusagen Gesundheitsamt anruft und sagt, gehen Sie mal bitte in Selbstisolation. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Es ist aber auch selbstverständlich, wenn ich positiv bin, dass ich meine Kontaktpersonen anrufe und Bescheid gebe.
Ab dieser Woche gelte in allen Bezirken deshalb die Pflicht zur Selbstisolation sowie aktive Mithilfe bei der Kontaktverfolgung, sagt die Gesundheitssenatorin. Für den CDU-Abgeordneten Tim Christopher Zehlen müssen für Selbstquarantäne aber klare rechtliche Regeln festgelegt werden. Wie sollen sich beispielsweise Kontaktpersonen eines positiv Getesteten verhalten?
Die haben Kinder, die sie in die Schule bringen müssen, die haben einen Beruf. Spätestens der Arbeitgeber wird ja sagen, auf welcher Grundlage melden sie sich eigentlich hier krank? Und die Aussage, ich habe einen Anruf eines Freundes bekommen, dass ich wohl möglicherweise infiziert sein könnte, wird wohl kaum ausreichen. Das heißt, hier lassen wir Tausende und Abertausende Berlinerinnen und Berliner im Stich. Und auch das muss ja, wenn ein Strategiewechsel erfolgt, mal zumindest mitgedacht und deutlich gemacht werden.
Von einem Strategiewechsel will die Gesundheitssenatorin nicht sprechen. Die Instrumente, um Corona in den Griff zu bekommen, lägen auf dem Tisch. Obergrenzen im privaten Bereich oder eine Sperrstunde. Kurz, Kontakte minimieren.
Dass man zur Arbeit geht, zum Arzt geht, Kind abholt von der Schule oder von der Kita, dann noch Erledigungen macht, aber dann vielleicht noch eine Pizza essen geht, aber dann bitte zu Hause sein.
Ob neue Beschränkungen kommen, ließ Kalajdzic offen.
Denn darüber muss ja auch erstmal der Senat beraten und das wird in der regulären Senatssitzung am Dienstag passieren. Der Beitrag war von Nina Amin. Der Berliner Senat will ab November den Landesbediensteten eine Hauptstadtzulage zahlen, 150 Euro pro Monat, gegen den Widerstand der anderen Länder. Nun kommt dafür die Quittung. Die Tarifgemeinschaft der Länder, TDL, hat entschieden, dass Berlin nicht mehr mit abstimmen darf, wenn das Gremium tagt. Sollte der Senat an der Zulage festhalten, droht sogar der Ausschluss aus dem Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes. Unser Reporter für die Landespolitik Jan Menzel über die Entscheidung.
Die Hauptstadt bekommt die Chance, sich zu bewähren. Ohne Mitsprache und ohne Stimmrecht darf Berlin zunächst im Kreis der anderen Länder bleiben. Eine gelbe Karte nennt das der Vorsitzende der TDL, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers, die aber unweigerlich gelb-rot werde, wenn die Hauptstadtzulage auf Dauer bleibe.
Das Land Berlin wird aufgefordert, sich zur Tarifgemeinschaft zu bekennen und das Land Berlin wird aus der Tarifgemeinschaft ausgeschlossen. Allerdings wird dieser Beschluss mit einer aufschiebenden Wirkung versehen. Das Land Berlin hat 5 Jahre Zeit, die Regelung wieder außer Kraft zu setzen.
Die Regelung ist die umstrittene Hauptstadtzulage, die der Senat seinen Angestellten und Beamten ab 1. November zahlt. 150 Euro mehr bekommen die Landesbediensteten im Monat. Damit soll der öffentliche Dienst in Berlin als Arbeitgeber attraktiver werden. Landes- und Bezirksbehörden zahlen meist deutlich schlechter als etwa Bundesbehörden, die auch in Berlin angesiedelt sind. Die Konkurrenz um Nachwuchs und Fachkräfte ist enorm. Die anderen Bundesländer hatten aber ein Veto eingelegt und Berlin vor dem tarifpolitischen Alleingang gewarnt. Ein unmittelbarer Rauswurf, der auch diskutiert wurde, ist mit dem Beschluss abgewendet, droht aber für 2025. Bis dahin darf Berlin in der Tarifgemeinschaft der Länder bleiben, aber nur als stummer Betrachter.
Jan Menzel über eine strenge Warnung der anderen Länder für Berlin. Rechtsextremistische Äußerungen oder Aktionen Einzelner in der Polizei überschatten das Ansehen der Behörde als Ganzes. Das hat auch der Berliner Innensenator Geisel erkannt und deshalb eine Extremismusbeauftragte für die Polizei eingesetzt. Vorgestellt hat sie der Innensenator gemeinsam mit Polizeipräsidentin Slowik. Die sagt, extremistische Tendenzen richten sich immer auch gegen die Werte der Verfassung, auf die Polizistinnen und Polizisten schließlich einen Eid geleistet haben. Wer die neue Aufgabe übernommen hat, erläutert Birgit Radatz aus der RBB-Redaktion für Landespolitik.
Die neue Beauftragte ist Kriminaloberrätin Svea Knöppnadel. Bürgerinnen und Bürger können sich an sie wenden, aber auch die Behördenleitung, Führungskräfte und Mitarbeitende der Polizei. Ihre Stelle ist Teil eines 11-Punkte-Plans gegen extremistische Tendenzen, den Innensenator Geisel Anfang August vorgestellt hatte. Geisel sagte bei der Vorstellung der Extremismusbeauftragten, es sei gut, dass sie direkt bei der Polizei angesiedelt sei. Das zeige, dass die Polizei es als wichtig ansehe, möglichen extremistischen Tendenzen in den eigenen Reihen vorzubeugen und diese aufzuarbeiten. Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Norbert Zioma, sagte, Svea Knüppnadel sei eine gute Wahl.
Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz war das. Wir haben gelernt, vorsichtig zu sein mit Voraussagen zum Flughafen BER, aber nun kann man wohl sagen, am Samstag wird er wirklich eröffnet, 9 Jahre später als irgendwann mal geplant. Und damit wird auch der Himmel über Berlin gänzlich neu geordnet. Statt der An- und Abflugkorridore für Tegel und Schönefeld gibt es dann nur noch die neuen Flugrouten für den BER. Die deutsche Flugsicherung ist bereit, weiß Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg.
Für die 44 Lotsen auf dem Tower Tegel heißt es Sachen packen. Der BER steht vor der Tür und damit der Umzug nach Schönefeld. Eigentlich sitzen die Fluglotsen schon seit dem geplanten Start 2012 auf gepackten Koffern. Wie Fußballspieler auf der Ersatzbank, sagt Dirk Mahns, Betriebsgeschäftsführer bei der Deutschen Flugsicherung.
Und der Trainer sagt einem immer, gleich geht's los, mach dich warm. Wir waren schon oftmals warm gelaufen. Aber dann geht eben nichts los.
27.000 Schulungsstunden haben die Lotsen und Mitarbeiter der Luftraumüberwachung allein in diesem Jahr hinter sich gebracht. Der neue Flughafen, neue An- und Abflugverfahren. Für die Flugsicherung bedeutet das Schwerstarbeit. Auch die Passagiere werden die Veränderungen spüren. Beispielsweise, wenn es bei Starts in Richtung Osten von der Südbahn aus künftig steil in die sogenannte Hoffmann-Kurve geht. DFS-Planer Robert Ertel.
Dieser Begriff, der jetzt gerade kursiert, Kotzkurve, das ist sehr polemisch. Also das ist eine Kurve, die ist anspruchsvoll, aber mehr auch nicht. Und dann wird es auch keinem schlecht werden.
Der langjährige Streit um die BER-Flugrouten, vor allem alle Gerichtsklagen, wurden inzwischen abgeräumt, bestätigte die DFS. Zwischen den Zeilen war allerdings auch herauszuhören, dass es beispielsweise auf der sogenannten Mückelsee-Route zu höheren Belastungen als bisher bekannt kommen könnte. Nach einem Jahr BER-Betrieb sollen die Lärmauswirkungen der neuen Flugrouten überprüft werden.
Informationen waren das von Thomas Rautenberg und inzwischen kann man auch mit der S-Bahn direkt zum neuen Flughafen fahren. Die Linie S9 wurde dafür bis Schönefeld verlängert. Noch fahren nur vereinzelte Züge. Der planmäßige Betrieb beginnt dann am Donnerstag.
Inforadio Podcast.